Als Kinderdarstellerin ist es schon auch so, dass einem oft gesagt wird, du darfst nicht schwierig sein, weil sonst kannst du nicht mehr weitermachen. Und als Kind nicht schwierig zu sein, ist halt einfach das Absurdeste, was man einem, also es ist das Absurdeste, was man einem Kind aufdrücken kann, weil man probiert sich ja aus.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Mir gegenüber in alter Frische, begeistert, voller guter Laune. Ich kann es nur immer wieder betonen. Hallo Micha, schön, dass du da bist.
Meinst du mich? Ja, hi. Hallo
ich
mein Melanie.
Ich sehe ja sonst niemanden vorbei vielleicht. Wen wir noch mit zu Gast haben heute ist Maria Erich, unser heutiger Interviewgast. Bevor wir dazu kommen, Micha, aber erstmal an dich. Das ist ein Weihnachtsfilm, in dem sie mitspielt und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, wir haben jetzt Ende November, findest du, man kann jetzt schon anfangen, Weihnachtsfilme zu gucken? Ich bin mit mir immer noch so ein bisschen am Hadern. Das ist wie mit Weihnachtsmusik. Da denke ich auch immer so, erst im Dezember. Es geht noch nicht,
Nee, bei Filmen sehe ich das nicht ganz so eng. Als bei Musik ist es schon ein bisschen kritischer. Also meine Tochter hört seit 4, 5 Wochen Weihnachtsmusik. Ich hab sie darum gebeten, mich da rauszulassen. Ich möchte das tatsächlich in der Adventszeit sein wollen. Nee, ich habe auch schon einen Weihnachtsfilm geschaut. Ich habe schon die letzten Tage The Holdovers gesehen, wenn man das als Weihnachtsfilm gelten lassen möchte, von 2023 mit Paul Giamatti. Also Spiel zu Weihnachten ist vielleicht jetzt kein klassischer Weihnachtsfilm, aber so, ich finde, jetzt kann man schon mal so ein bisschen in Stimmung kommen.
Sehr oft Oscar nominiert, ne? Wenn ich mich recht erinnere.
Einige Oscar-Nominierungen, glaube ich, einen dann tatsächlich bekommen für die beste weibliche Nebenrolle. Und ich habe auch schon weihnachtlich Fernsehen. Ich habe schon alte Lego Masters-Folgen zum Thema Weihnachten geschaut, um tatsächlich auch schon mal so in das Weihnachtsfeeling zu kommen. Also ich bin mittendrin. Also bei dir dauert es noch ein bisschen, stelle ich da fest.
Ja, bei mir dauert das noch ein bisschen. Ich zucke auch jedes Mal zusammen, wenn ich irgendeine Lieblingsserie von mir schaue und dann im Sommer vielleicht die Weihnachtsfolgen kommen oder so, wenn man so einen Rewatch gerade macht und ich dann immer denke,
stimmt,
das geht noch nicht. Nee, ist nicht möglich. Der einzige Weihnachtsfilm, den ich bisher gesehen habe, ist der mit Maria Erich, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Nicht das einzige coole Thema, was wir heute mit dabei haben. Micha gibt gleich einmal einen Überblick, aber vorher von mir natürlich an euch der Aufruf. Aktiviert gerne die Glocke. Wir freuen uns über neue Follower. Wir freuen uns, wenn ihr erfahrt, wenn eine neue Folge von uns erscheint und auch entsprechend reinklickt. Und folgt uns natürlich gerne auch bei Instagram, allyoucanstream_podcast. Und apropos Weihnachten, Micha, bevor wir zu den heutigen Themen kommen, haben wir noch einen weiteren Aufruf, oder?
Das stimmt, ja. Also Glocke ist wichtiger denn je. Also passt ja irgendwie auch zu Weihnachten, Weihnachtsglocken, weil wir wie vergangenes Jahr und das Jahr davor auch wieder Weihnachtsspecials machen wollen, wo wir die aktuellen Weihnachtshighlights, also die neuen Sachen von den Streamern vorstellen, aber auch natürlich so ein paar spannende Geschichten erzählen zu Weihnachtsklassikern, die wir uns beide rausgesucht haben. Und da auf alle Fälle auf dem neuesten Stand sein, abonnieren, Glocke an und dann fertig.
Genau, ich freue mich schon. Ich habe richtig Lust.
Ja.
Aber jetzt erstmal die heutige Folge. Maria Erich haben wir angesprochen. Wen haben wir denn noch alles mit dabei, beziehungsweise welche Themen sind denn heute mit am Start?
Genau, du hast mit Maria Erich gesprochen über Stille Nacht, Rauhe Nacht, also Weihnachtsfilm, absolut dann passend zur Zeit. Dann haben wir noch Cross. Das ist ein Roman-Bestseller, der jetzt zur Psychothriller-Serie geworden ist. Da geht es rund um den Polizeipsychologen Alex Cross. Dann Say Nothing, eine sehr, sehr, finde ich, aufwühlende Historienserie über den Nordirland-Konflikt. Als allererstes kommen wir zu einer Romanfigur, die es schon seit über 30 Jahren gibt, aber jetzt erstmals in Serie geht. Die Rede ist von Alex Cross in der neuen Serie Cross. Die ist ab sofort bei Prime Video verfügbar mit 8 Episoden. Melanie, worum geht's bei Cross?
Ich muss zum Anfang ganz ehrlich gestehen, ich habe von dieser Figur vorher noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt eine Bildungslücke mit offenbart habe, Micha. Ist das eine Bildungslücke? Ich weiß es nicht.
Ich weiß, dass die Romane sehr erfolgreich sind und auch der Autor extrem erfolgreich ist. Noch mal erfolgreicher, als ich gedacht habe. Da kannst du vielleicht später noch mal was zu sagen. Ich kannte tatsächlich, die erste Verfilmung habe ich, glaube ich, mal gesehen. Da, wo Alex Cross noch von Morgan Freeman gespielt wurde. Die Rolle wurde neu besetzt. Morgan Freeman ist, glaube ich, schon über 80. Und wir haben es jetzt mit einem deutlich jüngeren Darsteller zu tun, oder?
Ja, genau. Also es geht, um den Inhalt einmal kurz zusammenzufassen, um Alex Cross, wie der Titel schon sagt. Der ist Polizeipsychologe in Washington und hat eine ganz besondere Fähigkeit. Und zwar kann er sich in die Psyche von Tätern und Opfern hineinversetzen wie kein anderer. Und in dieser ersten Staffel macht er sich auf die Suche nach einem Serienmörder, der quer durch die Stadt sein Unwesen treibt, hat aber auch noch einen eigenen Konflikt, der damit reinspielt. Und zwar ist seine Frau erschossen worden vor nicht allzu langer Zeit. Der Täter läuft immer noch frei herum und es ist ihm natürlich ein großes Anliegen, diesen Täter zu finden und dementsprechend auch seine Familie entsprechend zu schützen.
Das heißt, das ist jetzt keine klassische Krimiserie, jede Folge neuer Fall oder neuer Mord, den er behandeln muss, sondern das zieht sich durch die ganze Staffel dann als roter
Genau, das
Faden.
zieht sich durch die ganze Staffel. Also wir haben halt dadurch, dass es ein Serientäter ist, auch immer wieder verschiedene Mordfälle. Und es kommt in verschiedenen Folgen entsprechend auch immer wieder zu einem neuen Mordfall. Und es ist aber eine zusammenhängende Thematik, die da über die Folgen hinweg gelöst werden muss.
Ich hatte es ja schon angesprochen, Morgan Freeman hat früher mal die Rolle gespielt. Da war die wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders angelegt, könnte ich mir vorstellen. Jetzt haben wir einen neuen Darsteller. Was kannst du denn zur Neubesetzung von Alex Cross sagen?
Ja, ich kannte den Darsteller, und zwar ist es Aldis Hodge, der die Hauptrolle spielt, aber nicht bewusst. Der war unter anderem in Black Adam mit dabei, in der Serie City on a Hill hatte er auch eine Hauptrolle und spielt jetzt einen wahnsinnig charismatischen Polizeipsychologen, so habe ich ihn empfunden. Ich bin wirklich ohne Wissen und ohne große, ja, Erwartungen auch an diese Serie rangekommen und habe gedacht, boah, das ist wirklich so ein Charakter, den muss man mögen. Der hat Charme in den Aussagen, die er trifft, der hat sowas in gewisser Weise Spitzbubenhaftes dabei und macht das einfach richtig, richtig gut. Er erfüllt die Rolle total aus. Und auch der Autor hat gesagt, du hast es vorher schon angesprochen, es gab mittlerweile drei Verfilmungen, zwei davon mit Morgan Freeman in den 90ern. Und auch der Autor hat jetzt, also beziehungsweise, ja, die Produzenten haben auch gesagt, das ist die erste Serie, wo sich quasi komplett mit der Psyche dieser Figur ganz intensiv beschäftigt wird. Also wir lernen den von ganz neuen Seiten kennen und haben über 8 Folgen natürlich auch die Möglichkeit, da ganz neue Facetten zu beleuchten.
Das finde ich ja tatsächlich ganz spannend. Also James Patterson, um mal den Namen zu nennen, ist ja der Romanautor, der die auch immer noch schreibt. Ich glaube, gerade letztens jetzt wieder ein neuer erschienen und 100 Millionen Bücher weltweit verkauft. Also der Autor, das ist ja echt Wahnsinn. Und das ist jetzt ein Name, wenn man jetzt nicht gerade in dem Genre irgendwie so ein Dauerleser ist, auch gar nicht so unbedingt auf dem Schirm hat, ne? Also es ist nicht so ein Name wie andere in dem Metier.
Ja, ist ein absoluter Welterfolg. Man kann es nicht anders sagen. Im vergangenen Oktober müsste das gewesen sein, dass jetzt auch sogar noch das neueste Buch rausgekommen ist. Also es ist, glaube ich, über 30 Romane umfasst diese Reihe mittlerweile. Also es sind wirklich, wirklich viele Bücher. Großer weltweiter Erfolg, auch immer wieder auf den Bestsellerlisten zu finden und dementsprechend eigentlich ein großes Wunder, dass das so lange gedauert hat, bis die das jetzt auch wirklich als Serie verfilmt haben, finde ich.
Das stimmt, ne? Also es gab ja vorher Anläufe, ne? Aber ja, so wie du es erklärt hast, macht das ja auch total Sinn, ne? Wenn man wirklich so eine komplexe Hauptfigur hat, die dann auch traumatisiert ist, ne? Dann bietet natürlich so eine ganze Serienstaffel viel mehr Möglichkeiten, da ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Ansonsten hast du in einem Kinofilm ja den einen Fall und nach 2 Stunden war es das.
Ja, genau. Und die haben jetzt auch ein sehr, sehr großes Vertrauen in diese Serie. Also ich habe jetzt das Gefühl, also ich hatte das gerade bei einer anderen Netflix-Produktion, wo auch schon vor dem Start der ersten Staffel oder vor dem Start irgendeiner Folge schon die zweite Staffel bestätigt worden ist. In dem Fall gehen die sogar noch einen Schritt weiter. Es ist die zweite Staffel sogar schon komplett abgedreht. Also die erwarten da wirklich einiges von dieser Serie und bleibt nur zu hoffen, dass sich diese Erwartungen dann in Sachen Publikum auch erfüllen.
Würdest du sagen, das ist dann auch gerechtfertigt, das Vertrauen? Ich meine, du hast schon was sehen können. Wie positiv können die tatsächlich da in die Zukunft schauen, dass es dann wirklich über mehrere Staffeln bringt? Weil genug Stoff gäbe es ja mit über 30 Romanen.
30, so ein bisschen James Bond-Feeling, ne? Da kannst du auch immer
Ja.
weiter und immer weiter produzieren. Also ich mag diese Art von Geschichten ja sehr, sehr gerne. Ich glaube, alle Leute, die diesen Podcast schon länger hören, wissen, dass ich ein großer Sherlock-Fan auch gewesen bin. Und da hast du es ja teilweise ähnlich. Klar, das sind dann irgendwie 3 Folgen oder 3 Filme in einer Staffel gewesen, die sich dann eben, wo sich die Story eben über diesen Zeitraum teilweise auch zieht. Aber in dem Fall haben wir jetzt auch wirklich so eine lange Geschichte, wie beispielsweise auch bei der Pass, wo du Stück für Stück eben anfangen kannst zu ermitteln, wo sich immer neue Hinweise auftun und wo du einfach eine Hauptfigur im Mittelpunkt hast, wo du sagst, der folge ich gerne. Also deren Schicksal interessiert mich und da möchte ich auch dranbleiben. Und wir haben es jetzt auch, also der Autor beispielsweise ist ein Weißer und jetzt steht eine schwarze Familie hier im Fokus. Also auch der Polizeipsychologe ist schwarz und du hast da eine sehr enge Community, eine wahnsinnig sympathische Community, mit der du auch mitgehst und wo du wirklich immer mehr erfahren willst, was jetzt auch das Schicksal dieser Frau entsprechend betrifft. Also mir hat das Spaß gemacht, da dran zu bleiben. Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Ich habe noch nicht alle Folgen gesehen. Also ich bin gespannt, wie es dann am Ende ausgeht. Aber das, was ich gesehen habe, das lädt auf jeden Fall dazu ein, dran zu bleiben.
Serienkiller kann ja dann auch sehr blutrünstig werden oder auch sehr explizit. Wie geht die Serie damit um?
Also bislang, das, was ich gesehen habe, hast du halt Mordfälle, die, wo die Toten entsprechend inszeniert werden, weißt du? Wo du das Gefühl hast, der Täter möchte damit irgendwelche Spuren auch hinterlassen und die Leute irgendwo auf eine Fährte führen. Das finde ich jetzt bislang nicht sonderlich blutrünstig, sondern da liegt wirklich irgendwie die Recherche im Fokus. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob sich das noch in den nächsten Folgen entsprechend verändert.
Und für Aldous Hodge würdest du sagen, die Fußstapfen waren nicht zu groß von Morgan Freeman?
Ich kann ja nicht sagen, wie Morgan Freeman das gemacht hat. Ne? Ich mag Morgan Freeman
sehr gut
auch sehr,
hat er
sehr
das
gerne.
Gemacht, wie man das so kennt von Morgan Freeman. Aber ja, muss man sagen, das ist ja auch schon eine Weile her. Das war, glaube ich, in den 90ern, diese beiden Filme, die er da gedreht hat.
93, also das ist 30 Jahre her. Ich finde, da ist dann auch genug Raum gelassen worden, um einem neuen Darsteller die Möglichkeit zu geben, diese Rolle auszufüllen. Und dadurch, dass es eben Filme waren und er auch wahrscheinlich nicht die Möglichkeiten hatte, diesen Charakter entsprechend zu formen, würde ich sagen, dass Aldous Hodge da jetzt einfach komplett sein neues Bild schaffen kann und das wirklich, wirklich gut macht. Also ich kann nur betonen, der ist wahnsinnig stimmig, der ist wirklich komplett, auch vielschichtig, finde ich. Also du hast ihn im Umgang mit seinen Kindern, wo du wirklich dieses Liebevolle siehst, dann hast du dieses komplett Gnadenlose in den Verhandlungen mit irgendwelchen Kriminellen, wo er genau weiß, an welcher Stelle er ansetzen muss, damit die und das Ergebnis daraus kommt. Also es ist eine wahnsinnig spannende, vielschichtige Figur.
Das klingt doch spannend. Also Trailer hat mir auch sehr gut gefallen. Ich bin da auch schon sehr gespannt. Und wenn ihr mal reinschauen wollt, Cross läuft ab jetzt bei Prime Video und die nächsten 30 Staffeln dürften dann nur noch eine Frage der Zeit sein. Melanie?
Ja?
Was war denn der erste Film, den du im Kino gesehen hast?
Ja, gut, ich glaube, das hatten wir das Thema schon mal, ich weiß es nicht.
Aber zwar vor vielen, vielen Folgen hatten wir es mal.
Vor vielen, vielen Folgen. Also,
und jetzt?
Ich bin mir nicht ganz sicher, meine Erinnerung verschwimmt ein bisschen. Ich war lange der Meinung, der erste Film wäre gewesen, Mein Bruder ist ein Hund.
Ist ein Hund.
Ja, genau, deshalb sind wir auf dieses Thema jetzt auch gekommen. Aber rein zeittechnisch müsste Findet Nemo eigentlich noch davor gewesen sein.
Okay.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe beide im Kino gesehen, welcher jetzt der erste war, müsste ich jetzt nochmal nachrecherchieren.
Über Findet Nemo kann man immer gut sprechen, aber heute nicht, weil ich weiß es natürlich, du hast es schon mal im Podcast erwähnt, mit dem Mein Bruder ist ein Hund, aber du hast es nochmal in dem Interview, was du mit Maria Erich geführt hast. Warum erzähle ich das alles? Wir haben Maria Erich hier im Interview und ihr kennt sie aus Rubinrot. Wie heißt die Reihe? Rubinrot? Aber die
Edelstein-Trilogie.
Edelstein-Trilogie.
Also bei Maria Erich geht mein Herz immer insofern ein bisschen auf, weil die wirklich meine komplette Jugend begleitet hat. Ich habe der erste Kinofilm damals, da war sie noch ganz klein. Dann kam die Edelstein-Trilogie, das waren dann so die Teenagerjahre und so zog sich das so ein bisschen durch.
Man kennt sie ja nicht nur aus der Edelstein-Trilogie, wie ich gerade gelernt habe, sondern auch aus der Kudamm-Hausnummer-Trilogie, also Kudamm 56 und folgende, hat sie auch mitgespielt. Jetzt spielt sie in Stille Nacht, Rauhe Nacht. Und das war auch der Aufhänger für das Interview, was du geführt hast. Stille Nacht, Rauhe Nacht, Spielfilm, erscheint am 17.11. in der ZDF-Mediathek. Und der Name könnte vermuten lassen, dass es um Weihnachten geht, Melanie.
Ja, wir nähern uns mit großen Schritten dem Dezember. Dementsprechend haben auch sehr, sehr viele Sendeanstalten und Streamingdienste das Bedürfnis, Weihnachtsfilme zu senden. So jetzt auch in dem Fall das ZDF.
Ja, und genau, Podcasts haben das Bedürfnis, Weihnachtsfolgen zu senden.
Genau, schaltet rein, wir freuen uns. Es geht um Weihnachten. Und zwar steht Weihnachten kurz bevor und wir haben mit Liane, gespielt von Maria Erich, eine Klimaforscherin im Fokus dieser Geschichte. Und die gerät kurz vor Weihnachten mit ihrem Freund in eine Krise, weil sie nämlich feststellen, dass sie unterschiedliche Vorstellungen von der eigenen Zukunft haben. Er haut kurz vor Weihnachten ab. Sie sitzt alleine da, während draußen ein Sturm aufzieht und nimmt dann noch, ja, ihren Yoga-Lehrer bei sich auf, der eine ganz andere, ganz esoterische Denkweise hat im Vergleich zu ihr. Und ja, da fängt sie an, ihr eigenes Leben so ein bisschen zu hinterfragen.
Wie zentral ist Weihnachten für den Film? Ist das eine Sache, wo du denkst, das hätte auch zu jedem anderen Zeitpunkt im Jahr spielen können und es ist so draufgepropft, oder ist es tatsächlich wirklich auch wichtig für die Handlung?
Ja, also ich bin an den Film rangegangen, habe auch gedacht, ich schaue jetzt in erster Linie einen Weihnachtsfilm. Und dann stellte ich fest, es passieren ganz, ganz viele Dinge inhaltlich mit den Figuren, was ihr Leben betrifft. Und es ist auch noch Weihnachten. Weißt du, das
Okay.
ist ja ganz oft bei diesen weihnachtlichen Geschichten, dass du alle zusammenkommen, also alle kommen zusammen und dann brechen irgendwelche Konflikte auf. Und dann wird über die Weihnachtstage versucht zu sortieren. Es ist gar nicht so unrealistisch. Ich glaube, das
Ganz
kennen ganz
anders,
viele auch.
ganz anders als im echten Leben natürlich.
Ja, also von daher, die Geschichte hätte sicherlich auch zu jedem anderen Zeitpunkt spielen können, aber sie haben sich jetzt Weihnachten dafür ausgesucht, um das Ganze durchlaufen zu lassen. Und ich muss auch sagen, es ist jetzt nicht als Liebesgeschichte insofern angelegt, als dass sie jetzt direkt versuchen, sie mit dem Yoga-Lehrer zu verkuppeln. Darum geht's nicht.
Okay.
Das wird auch sehr, sehr schnell deutlich, dass das keine Rolle da drin spielt. Es geht wirklich darum, sich selber so ein bisschen zu sortieren und den eigenen Weg durchs Leben zu finden.
Weihnachtsfilm oder nicht? Wir hatten ja auch im letzten Jahr schon mal drüber gesprochen, dass das ja auch so ein Stückchen so ein Eskapismus ist, ne? Dass man bei Weihnachtsfilmen bestimmte Muster erwartet, um sich abgeholt zu fühlen. Jetzt hattest du gerade auch noch mal den Beruf von ihr erwähnt, von Diane, Klimaforscherin. Inwieweit spielt das mit rein und steckt da möglicherweise in so einem ZDF romantischen Spielfilm sogar so Sozialkritik oder Klimawandel als Aspekt mit drin?
Ja, Klimawandel spielt auf jeden Fall eine ganz große Rolle, was ich auch sehr erfrischend fand, mal als andere Note in einem solchen Film mit drin zu haben. Sie ist Klimaforscherin und sie ist sich dementsprechend der Risiken, die diesen Planeten betreffen, auch sehr, sehr bewusst und baut das auch regelmäßig ein. Also wenn sie mit ihren Verwandten redet oder so in diesem Film, hast du ganz oft, dass irgendwelche Verweise auf Flugreisen oder auf Mülltrennung oder sonst was irgendwie damit reinkommen. Klingt im ersten Moment nervig, finden vielleicht auch viele Leute in ihrem eigenen Umfeld ein bisschen nervig, haben sie in dem Film aber auf sehr, sehr dezente Art und Weise gelöst und war für mich jetzt natürlich auch ein schöner Ansporn, um mit Maria Erich mal über dieses Thema zu reden, weil Nachhaltigkeit ja auch am Filmset eine mittlerweile immer größere Rolle spielt.
Das finde ich schön und auch tatsächlich, wie so ein Film auffangen kann, dass ja Weiße Weihnacht, was ja eigentlich so das ultimative Ziel von Weihnachtsfilmen auch in Deutschland ist, dass es zum Schluss dann von alle gucken aus dem Fenster und plötzlich fängt es an zu schneien, dass das ja so unrealistisch ist, dass das tatsächlich auch thematisiert wird dann in der Handlung.
Ja, genau.
Ich fand ganz schön, du hattest gerade schon eine Sache angesprochen, was ich bei dem Interview, was wir jetzt gleich hören werden, sehr spannend fand, war auch, dass du sie nochmal auf ihre Kinderschauspielerinnen-Karriere angesprochen hast. Und ja, das fand ich ganz interessant, was sie dazu erzählt hat, wie sie das wahrgenommen hat, wie sie das aus heutiger Sicht sieht. Und da hören wir jetzt mal rein.
Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen bei All You Can Stream, Maria Erich. Hallo.
Hi, ich freue mich auch sehr, da zu sein. Hallo.
Ich habe gestern den Film gesehen und bei mir hat sich gleich am Anfang so eine Frage an dich persönlich aufgedrängt. Bist du eher Typ rational oder bist du eher Typ ein bisschen esoterisch, abergläubisch angehaucht privat?
Das war ganz cool, weil das eben für die Rolle mal was ganz anderes war, weil ich halt voll esoterisch abergläubisch bin. Ich glaube, ich verliere trotzdem nicht so die Erdung. Aber ja, also ganz so rational, wie meine Rolle das jetzt gewesen ist, bin ich nicht.
Liane ist sehr faktenorientiert. Sie ist Klimaforscherin und steht gleich zu Beginn des Films in einem Konflikt mit ihrem Freund, der sich rational gar nicht so richtig gut lösen lässt. So kann man es, glaube ich, ganz gut runterbrechen. Was hat dich denn jetzt an der Rolle explizit gereizt?
Also für mich war es zum einen, also als Schauspielerin oder Schauspieler ist man ja auch immer irgendwie auf der Suche nach Figuren, die man noch nicht gespielt hat und die vielleicht tatsächlich auch ganz anders sind als man selber. Und ich fand diese Mischung von Liane so schön, dass sie eben so rational ist und dass sie sehr faktenbasiert agiert in allem, auch im Alltag. Und dann aber halt wiederum trotzdem eben kein Computer, sondern ein Mensch ist und natürlich auch Emotionen hat, die sie dann manchmal zu völlig irrationalen Momenten bringen und sie dann eben ja Sachen macht, die man vielleicht irgendwie auch nachvollziehen kann, selbst wenn man tendenziell jetzt nicht unbedingt ihre Meinung teilt. Ja, aber auch, weil ich das Thema total spannend finde und weil ich das Thema des Films unglaublich wichtig finde. Sie ist Klimaforscherin und sie beschäftigt sich eben mit den Dingen, und zwar tagtäglich und sehr intensiv, mit denen wir uns eigentlich alle beschäftigen müssen, die wir aber in unserem Alltag natürlich auch ab und zu mal irgendwie in den Hinterkopf geraten lassen können, was uns das Leben, glaube ich, ein bisschen leichter macht. Aber für Liane als Klimaforscherin im Klimawandel ist es, glaube ich, oder in der Klimakatastrophe ist es natürlich ganz, ganz schwer, das einfach so hinüberfallen zu lassen.
Der Titel des Films ist ja Stille Nacht, Raue Nacht. Und ich habe gedacht, jetzt erwartet mich in erster Linie ein Weihnachtsfilm. Ich habe den angemacht und war dann an dem Punkt, dass ich gedacht habe, es stehen im Mittelpunkt eigentlich diese Konflikte. Es ist ja ein Thema, dass sie, also dass ihr Freund gerne ein Kind möchte und sie möchte kein Kind. Das ist so das Hauptthema. Und dann ist auch noch Weihnachten. Wie ging dir das, als du das Skript vielleicht zum ersten Mal gesehen hast?
Also ich bin tatsächlich von der Produktionsseite her angeschrieben worden und die haben, also ich habe vor, bei meinem allerersten Film habe ich unsere Produzentin von Stille Nacht, Raue Nacht kennengelernt und konnte mich ehrlicherweise gar nicht mehr dran erinnern, weil ich war damals 10 Jahre alt und die hat sich aber irgendwie immer noch an mich erinnert und hat irgendwie meine Laufbahn verfolgt und insofern hat sie mich, glaube ich, in der Rolle gesehen und hat mir das Buch direkt angetragen. Das heißt, ich musste kein Casting machen oder so. Und sie hat mir ein ganz, ganz liebes Anschreiben geschickt und mir von der Rolle schon ziemlich viel erzählt. Und sie hat von vornherein gesagt, es ist ein Weihnachtsfilm, der wird zur Weihnachtszeit kommen, aber es ist kein Weihnachtskitsch. So. Es geht um reale Probleme und das fand ich total spannend, weil ich meine ganz ehrlich, Weihnachten, ne, wir kennen es ja alle, wenn wir bei der Familie sind, es immer ist irgendwas, was drüber steht und was eigentlich irgendwie nicht dem weihnachtlichen Geiste sozusagen irgendwie total in die Karten spielt. Wir sind irgendwie alle, wir kommen immer alle auf so einen Haufen. Also bei mir zumindest in der Familie ist es so, wir sind ganz viele und wir haben natürlich total Spaß miteinander und wir freuen uns aufeinander und übereinander. Aber diese Konflikte, die man hat, die gehen ja nicht weg, nur weil Weihnachten ist. Und ich finde das eigentlich total toll, dass man das eben mal thematisiert. Und es war auch so, für mich stand gar nicht so Weihnachten im Mittelpunkt bei diesem Film. Aber ich fand die Prämisse, unter der das passiert, dass man eben alle so zusammenzwingt und dass es dann diesen Sturm gibt und alle miteinander, also sehr, sich konfrontiert sehen miteinander, das fand ich irgendwie wahnsinnig schön und spannend.
Liane macht die ganze Zeit auch durchgehend irgendwelche Sprüche in Richtung ihres Umfeldes, in Richtung Nachhaltigkeit und dergleichen. Wie sehr versuchst du dieses Thema selber vielleicht auch in dein eigenes Leben einfließen zu lassen, beziehungsweise wie wichtig ist es vielleicht auch am Set jetzt nicht nur bei der Produktion, sondern generell? Merkst du, dass Nachhaltigkeit da in den letzten Jahren eine zunehmend wichtigere Rolle spielt?
Ja, ich glaube, es ist total ambivalent, weil auf der einen Seite müssen wir auch alle nachhaltiger werden, auch an unseren Sets. Jetzt speziell bei Stille Nacht, Raue Nacht war es tatsächlich auch so, dass da sehr darauf geachtet wurde. Das nennt sich dann immer grüne Produktion. Das heißt dann eben, dass man mit dem Zug fährt statt fliegt, was in Deutschland sowieso völlig beknackt ist, nehme ich an. Und dann gab es eben, das ist das Mindeste sozusagen, einen Tag vegan und dann, also beim Catering. Und was ich auch ganz schön fand, war zum Beispiel, weil das sind Departments, mit denen ich viel zu tun habe als Schauspielerin, beim Kostüm wurde darauf geachtet, viel Secondhand zu besorgen und aus irgendwelchen Fundi. und dann gab es eben beim Maskendepartment, da wurde auch darauf geachtet, dass man halt Make-up verwendet, was eben ja jetzt keine toxischen Inhaltsstoffe hat oder so. Das fand ich irgendwie auch gut. Aber dann geht es eben auch beim Strom weiter. Ne? Wo kommt der Strom für das komplette Set her? Also ist das dann Ökostrom oder wo dreht man? Wie kommen die SchauspielerInnen zum Set und so weiter? Also das ist schon irgendwie alles ziemlich gut durchdacht gewesen. Ich glaube, da ist immer noch bei allen Produktionen viel, viel Luft nach oben. Manches kann man auch nicht von heute auf morgen umsetzen, das ist mir auch klar. Für mich im Alltag, ich glaube, bevor ich ein Kind hatte, war ich da auch ein bisschen, sagen wir mal, radikaler, weil ich erstens die Zeit dafür hatte, mich damit auseinanderzusetzen und viel mehr darauf zu achten. Tatsächlich mit einem Kleinkind muss ich sagen, jetzt geht's gerade schon wieder, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit, aber mit einem Baby vor allem, da war ich tatsächlich oft so, dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt gerade nicht die Phase, in der ich mich richtig viel mit Nachhaltigkeit beschäftigen kann, muss man ehrlicherweise so sagen. Ich meine, Ich bin auch nur Mensch, ne? Wir alle sind nur Menschen und wir versuchen unser Bestes. Und ich glaube, noch wichtiger als im Privaten immer wieder, wie jetzt Liane, darauf hinzuweisen und vielleicht auch einen Finger in die Wunde zu setzen, was auch wichtig ist, ist dann aber vielleicht auch irgendwie auf Demonstrationen zu gehen, Petitionen zu unterschreiben, ein bisschen Druck auf die Politik auszuüben. Das ist so mein Standard, weil ich denke, da muss man ansetzen. Das kann man als private Person alleine jetzt auch nicht wuppen. Das wissen wir ja auch alle mittlerweile, denke ich.
Du hast den Übergang jetzt ganz schön geschaffen. Du bist Mama geworden, vor 2 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Ja. Ich habe gestern in den Vorbereitungen für dieses Gespräch ein bisschen rumgeschaut und ich habe einige Ausschnitte von dir gelesen, wo drin stand, dass du, seit du Mutter bist, mehr Rollen bekommst, die auch in diese Richtung gehen, beziehungsweise sich mit der Thematik beschäftigen. Ist das tatsächlich so und war das jetzt vielleicht auch eine bewusste Entscheidung, diese Rolle zu nehmen, wo sich das Thema ja eigentlich von der genau umgekehrten Seite annähert, weil sie möchte ja am Anfang auf gar keinen Fall Kinder haben?
Mhm. Ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Also es ist ja so, dass man, wie ich ja anfangs auch schon so ein bisschen gesagt habe, man möchte eigentlich immer das spielen, was man noch nicht gemacht hat. Und natürlich fand ich es total spannend, jetzt plötzlich eben diese Mutterrollen angeboten zu bekommen, weil ich habe so das Gefühl, dass es in Deutschland manchmal so ist, dass man erst irgendwie privat was nach außen tragen muss, was man kann. Und dann werden alle anderen darauf aufmerksam und denken sich so, ah, ja, ist eine Frau im Alter, die eine Mutter sein kann. Dann könnte man die doch mal als Mutter besetzen. Und ich würde mal sagen, dass es wahrscheinlich tatsächlich so ist, dass man sich natürlich besser reindenken kann in verschiedene Themen, wenn man auf der privaten Ebene sowas schon mal durchgemacht hat. Aber auf der anderen Seite will man natürlich auch nicht nur das Angebot bekommen, ist ja auch klar. Ja. Oder ja, man muss dann eben ein bisschen navigieren, so was macht man. Und ich finde das eigentlich auch total schön und nicht schlimm. Und ich merke jetzt wandelt sich es auch schon wieder so ein bisschen und es wird ein bisschen breiter. Aber ich fand es eben auch total spannend, wie du sagst, dann eben mal von der anderen Seite drauf zu gucken, weil für mich war schon immer klar, als Privatperson, ich möchte Kinder haben. Und dann eben jemanden zu spielen, der das halt noch gar nicht so klar für sich weiß, weil er eben oder weil sie eben die Zukunft eben einfach dafür nicht so richtig gegeben sieht. Und das fand ich total spannend, weil das natürlich, also um da jetzt mal irgendwie die Abbiegung zu nehmen, auch bei mir, obwohl ich wusste, ich möchte Kinder, Gedankengänge gewesen sind, die ich hatte. So, kann man das noch machen? Kann man überhaupt noch Kinder bekommen in dieser Zeit? Und natürlich denke ich auch immer noch darüber nach, wenn ich jetzt in Anbetracht von all den Kriegen und all den Konflikten, in denen wir uns befinden, wenn ich darüber nachdenke und an die Klimakatastrophe, wie geht man damit um? Wie erzieht man sein Kind? So, das ist alles, das sind super ambivalente, ganz feine Themen, über die man sich Gedanken machen muss, finde ich auch, bevor man Eltern wird. Aber intrinsisch hatte ich halt das Gefühl, ich kriege das hin, wir schaffen das. Das ist irgendwie was ich navigieren muss. Und ich war da, glaube ich, klarer als Liane, meine Figur in dem Film. Aber ich bin natürlich auch nicht tagtäglich damit konfrontiert, mit irgendwelchen Zahlen, die mir stets und ständig aufzeigen, wie schwierig das Thema eigentlich wirklich ist.
Du bist jetzt in der Position, du bist Schauspielerin, du bist freiberuflich dadurch natürlich auch. Wie würdest du sagen, lässt sich diese neue Mutterrolle jetzt auch mit der Schauspielerei vereinbaren? Welchen neuen Herausforderungen bist du jetzt vielleicht auch in deinem Berufsalltag ausgesetzt?
Oh ja, es ist richtig schwierig. Also es ist halt so, ich bin zum Glück mittlerweile auf mehreren Standbeinen aufgestellt. Und ich denke schon, dass das Thema wahrscheinlich leichter für mich wäre, wenn ich nicht so familienverhaftet wäre, wenn ich mich leichter irgendwie lösen könnte. Ich weiß nicht, ob sich das vielleicht nochmal irgendwann ändert, wenn meine Tochter älter ist oder so. Aber momentan finde ich es immer noch sehr schwer, selbst für ein paar Tage einfach wegzufahren und zu drehen. Wobei ich sagen muss, immer wenn ich dann da bin, dann finde ich es auch schön, weil ich natürlich dann halt auch einer Passion nachgehe und weil ich auch mal kurz ehrlicherweise Pause machen kann. Ich finde Elternsein schwieriger als 11, 12, 13, 14 Stunden Tage zu rocken. Einfach, weil man halt nie die Pause hat, weil man halt immer on sein muss und immer irgendwie im Kopf haben muss, was will ich jetzt hier gerade transportieren? Jetzt muss ich bei mir bleiben. Ich muss irgendwie versuchen, nicht durchzudrehen, weil sie gerade durchdreht oder so. Und natürlich hat man auch ganz viel, was man zurückbekommt, ist ja klar. Aber trotzdem ist es sau schwer. Und ich finde eben diese Kombination aus Drehen und Muttersein insofern jetzt gerade noch schwierig, weil ich immer dieses schlechte Gewissen mit mir rumschleppe. wenn ich halt dann arbeiten gehe, dass ich immer denke, oh Mann, jetzt ist sie eigentlich, will sie, dass ich da bin. Oder wenn wir telefonieren, dann sagt sie mir, sie vermisst mich und so. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich Spaß am Set und weiß auch, dass es wichtig ist, zu zeigen, meine Tochter zu zeigen. Es ist vor allem als Frau wichtig, dass wir arbeiten gehen und dass wir was machen, was wir toll finden, was Geld bringt, damit wir auf eigenen Beinen stehen können, nicht abhängig sind, all die Sachen. Aber trotzdem will ich auch bei ihr sein und trotzdem will ich bei meiner Familie sein. Und insofern ist es bei mir in den letzten Jahren so gewesen oder geworden, dass ich immer mehr und mehr ausgesiebt habe, was ich wirklich machen möchte und was ich machen kann an Dreharbeiten. Und parallel dazu hat sich aber glücklicherweise ganz viel anderes aufgetan. Ich bin ja auch Podcasterin. Ich mache einen True Crime Podcast und der heißt Reise in den Tod, kommt auf Podimo. Und ich habe halt damit jetzt gerade irgendwie noch ein anderes Standbein und das macht mir auch total Spaß. Ich schreibe dazu auch noch, also parallel nicht zu diesem Podcast, aber was anderes. Und immer mal wieder hat man eben das Glück, dass sich solche Türen auftun. Und ich finde da gerade so ein bisschen meinen Weg, wie ich das so handhaben möchte für die Zukunft. Und ich finde es auch schön, mehr auszusieben, was meine Dreharbeiten angeht. Und wenn dann eben mal so ein Projekt kommt wie Stille Nacht, Raue Nacht, bei dem ich denke, oh ja, das ist es jetzt, das will ich unbedingt machen, dann stehe ich halt auch hundertprozentig dahinter.
Ganz am Anfang hast du angesprochen, dein erstes Projekt, was damals die gleiche Produzentin war, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, was du eben meintest.
Es war so ein bisschen so, ihr Ex-Mann war der Regisseur von uns.
Ah, okay. Genau. So. Lustigerweise, der Film ist Mein Bruder ist ein Hund, denke ich mal, dass du den jetzt gerade meinst, was auch einer der ersten Kinofilme war, den ich damals gesehen habe.
Echt?
Ja. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn du zurückblickst? Du warst sehr, sehr jung damals, als du das gemacht hast. Gibt es irgendeinen Rat, den du deinem jungen Ich vielleicht von damals aus heutiger Perspektive auch als Mutter vielleicht geben würdest, wie es in Zukunft mit der Schauspielerei oder auch in dem Alter mit der Schauspielerei umgehen sollte?
Das ist auch eine gute, aber eine schwierige Frage auch, weil ich bin unheimlich dankbar für die Karriere, die ich auch so in so jungen Jahren hinlegen durfte. Ich hatte wirklich ganz viele Chancen habe ich bekommen und konnte mich so viel weiterentwickeln an Sets. Ich habe ja auch nie eine Schauspielschule besucht. Ich bin ja nach dem Abitur dann direkt irgendwie noch tiefer eingestiegen in die Filmerei. Ja, aber was ich mir, glaube ich, mitgeben würde, wenn ich es könnte, wäre, dass es auch okay ist, Nein zu sagen. Und das auf allen unterschiedlichen Ebenen. Weil was ich mitbekommen habe durch diese Kinderschauspielerei ist, dass ich eine ganz schöne People-Pleaserin geworden bin. Ich hangel mich da immer mehr und mehr raus, aber ich finde es immer noch schwer. Weil als Kinderdarstellerin ist es schon auch so, dass einem oft gesagt wird, du darfst nicht schwierig sein, weil sonst kannst du nicht mehr weitermachen. Und als Kind nicht schwierig zu sein, ist halt einfach das Absurdeste, was man... Also es ist das Absurdeste, was man einem Kind aufdrücken kann, weil man probiert sich ja aus. Und ich meine, ich glaube, vor allem so als junger Teenie habe ich totale Panik gehabt, nicht mehr weitermachen zu können, sodass ich mich und meinen Charakter oftmals so ein bisschen unter den Scheffel gedrückt habe und so versucht habe, eben so unkompliziert wie möglich zu sein. Und ich glaube, wo es auf der einen Seite beim Film auch voll okay war, weil ich mich da auch nie dazu gebracht gesehen habe, irgendwie kompliziert zu sein oder so, weil es mir einfach wirklich aus tiefstem Herzen Spaß gemacht hat, war es auf der anderen Seite aber halt, ja, für mich privat einfach super blöd, weil ich halt nicht gelernt habe, mich auch mal durchzusetzen sozusagen. Und ich glaube, das ist was ich mir auf jeden Fall mit auf den Weg geben würde, dass es voll okay ist, auch mal zu sagen, was man wirklich denkt.
Maria Erich, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Wir werden jetzt ein bisschen politisch bei All You Can Stream im Hinblick auf das folgende Thema. Micha hat sich nämlich beschäftigt mit Say Nothing, eine Serie bei Disney Plus, die ab sofort verfügbar ist. Es sind insgesamt 9 Folgen, die diese Serie umfasst. Micha, es ist ein Konflikt, von dem ich ehrlicherweise nicht viel Ahnung hatte. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, worum geht es in dieser Serie. Es ist nämlich ausgesprochen spannend.
Ja, ist es. Und ich kann das nachvollziehen, weil das ein Konflikt ist, der so in den Hintergrund gerückt ist in den letzten Jahren. Da sind, glaube ich, andere dann an dessen Stelle getreten. Er spielt in Nordirland, Say Nothing spielt in Nordirland, basiert auf einer wahren Geschichte und es geht um den nordirischen Bürgerkrieg. Also Katholiken gegen Protestanten, die IRA, also die bewaffnete Untergrundbewegung der in Nordirland gegen die britische Armee. Nordirland ist ja ein Teil des Vereinigten Königreichs, die auch für viele tödliche Anschläge verantwortlich war. Und die Serie erzählt das über 4 Jahrzehnte, also spielt auf 2, mehr oder weniger auf 2 Zeitebenen. Einmal in vor kurzem, wo in Interviews, die geführt werden, Beteiligte dieses bewaffneten Konflikts zurückblicken auf ihren Werdegang, wie sie dazu gekommen sind, zu IAA zu kommen, wie sie diesen bewaffneten Kampf angenommen haben und durchgeführt haben. Und zwei der Hauptpersonen sind tatsächlich die allererste Frau, die dort gekämpft hat für die IAA, das ist Dolores Price. Und einer der zweiten Hauptfiguren, der von den anderen beiden Hauptfiguren ist Brandon Hughes, der tatsächlich einer der führenden Köpfe der IAA war.
Ist das denn jetzt fiktiv? Also ist das nachgestellt oder sind das die echten Leute, die da in irgendeiner Form mit reinkommen?
Das sind die echten Leute und da sind auch teilweise dann eben Leute dabei, die dann später politische Karriere gemacht haben. Auch Leute, die interessanterweise, und das kommt dann bei jeder Folge als Abspann, Gary Adams, einer der führenden Köpfe, eben der auch in der Serie dargestellt wird, dass dann immer der Abspann kommt und da heißt es von Gary Adams bestreitet bis heute jemals in der IAA gewesen zu sein, geschweige denn Gewalt angewandt zu haben. Und da kann sich dann jeder irgendwie ein eigenes Bild von machen. Insofern, das ist sehr, 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 sehr gut recherchiert, also basiert auf einem Sachbuch von einem Journalisten, der dann tatsächlich für dieses Buch, was die Grundlage für die Serie war, 100 Leute interviewt hat und daraus ein Sachbuch gemacht hat, was dann auch hochgelobt war. Die New York Times hat das eines der besten Bücher des 21. Jahrhunderts genannt und das wurde jetzt zur Grundlage für die Serie.
Die spielt, du hast es schon gesagt, über einen Zeitraum von über 40 Jahren, also von mehrere Jahrzehnte. Wie wird das optisch umgesetzt? Das heißt, die haben dann da immer wieder andere Leute für die Rollen auch gecastet, nehme ich an.
Genau, die Leute, die dann da Rede und Antwort stehen für diese Interviews, wo es dann diese Rückblenden gibt, das sind dann andere Darsteller im Vergleich zu den jüngeren Ichs, die dann eben in diesen Spielszenen, das fängt dann Anfang der 70er an, um diese Geschichte der Radikalisierung gerade von diesem jungen Mädchen zu zeigen, eben die vorher versucht hatte, sehr friedlich eben für eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Katholiken in Nordirland zu sorgen, sich immer mehr in Richtung Gewaltbereitschaft entwickelt hat.
Wie viel Vorwissen muss ich denn jetzt mitbringen, um das Ganze zu verstehen? Wenn ich da wirklich mich bisher noch gar nicht damit beschäftigt habe, ist das etwas, was ich dann durch diese Serie wirklich vermittelt bekomme oder sollte ich mich da vorher vielleicht nochmal reinlesen?
Ich finde, die Serie macht das sehr geschickt, dass sie Leute mit unterschiedlichen Kenntnisständen abholen. Es gibt nochmal so einen kurzen Prolog, da wird dann mal so eine kurze Karte gezeigt, aus dem Off wird erzählt. Das ist dann auch die Hauptfigur, die das mit ihrer Stimme macht. Und ich glaube, sie haben das auch eingebaut, weil du halt nicht bei allen Leuten voraussetzen kannst, zu wissen, okay, was war eigentlich da genau das Problem? Du hast ja auf der irischen Insel hast du ja den Großteil Irland, also Republik Irland, als eigenständigen Staat und dann halt im Nordosten ist es, glaube ich, eben Nordirland, was halt kein eigenständiger Staat ist, sondern Teil von Großbritannien ist. Und das war dann auch ein Großteil des Konfliktes, weil die Leute, die dort ursprünglich lebten, Katholiken waren und dann Protestanten aus England kamen oder ja, von der englischen Insel kamen und das halt für große Konflikte teilweise innerhalb einer Stadt, einer Nachbarschaft, innerhalb eines Stadtviertels gesorgt hat.
Das ist auch so ein Thema, da bist du auch darauf angewiesen, dass da richtig gut recherchiert wird, ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass Leute, die dann da wirklich irgendwie involviert sind oder das Ganze miterlebt haben in irgendeiner Form, dass die natürlich auch wollen, dass das richtig dargestellt wird, weil das ist ja eine extreme Fallhöhe, wenn dann da mal irgendwas nicht so richtig läuft, wie es eben tatsächlich gewesen ist.
Auf alle Fälle das. Und dann, selbst wenn du super recherchiert, hast du ja immer noch, dass du angreifbar bist von beiden Seiten, ne? Weil das dann sich wirklich verfeindet gegenüber, diese beiden Lager. Und ich hatte ja schon gesagt, es gab Todesopfer, die IAA war verantwortlich für einige Attentate, die dann teilweise nicht nur in Nordirland stattgefunden haben, sondern auch in England. Also da gab es dann auch Anschläge in London. Und also ich kenne das noch aus meiner Jugend in 80er Jahren und so, war das wirklich häufig Thema in den Nachrichten, dass du wirklich dann hörst, wieder einen Anschlag der IAA oder die haben sich dazu bekannt. Und das war eine große Sache, aber wie gesagt, wahrscheinlich kannst du es heute wirklich nicht mehr voraussetzen, zu wissen, wie da die Fronten verlaufen sind.
Sind da jetzt Darsteller bei, die wir dann auch kennen sollten, darüber hinaus? Also, oder ist das jetzt wirklich was, da nehmen wir auch Gesichter, die wir nicht kennen, einfach um uns auf das zu fokussieren, was da gerade auch erzählt wird?
Ich weiß nicht, ob das der Drive war von den Machern, die gesagt haben, wir wollen jetzt bewusst unbekannte Darsteller nehmen, um sich halt noch mehr reinzuversetzen. Auf alle Fälle sind die Hauptfiguren sehr eher unbekannt besetzt, aber sehr, sehr gut. Also ein paar Gesichter kommen dann doch einem bekannt vor, zum Beispiel dann als einer von der britischen Armee, der nach Nordirland geschickt wird, um eben diesen Konflikt in den Griff zu bekommen, ist Rory Kinnear. Das ist jetzt auch kein Megastar, aber dessen Gesicht, glaube ich, kennt man, wenn man häufiger mal Serien und Filme schaut. Der war bei Black Mirror dabei, der war bei James Bond dabei, einer von Daniel Craigs Kollegen. Also den hat man auf alle Fälle schon mal gesehen.
Okay, dann muss ich jetzt abschließend nochmal hinterher schieben, wie hat es dir denn gefallen? Ist das was, was du guten Gewissens Leuten empfehlen kannst, die sich auch geschichtlich weiterbilden wollen vielleicht?
Ja, aber auch nicht nur. Also ich würde es fast allen empfehlen, weil das ist jetzt nicht nur, wenn man sagt von wegen, boah, das ist jetzt ein echt hartes Thema, will ich mir das antun, dann über diesen Konflikt, wo es natürlich dann auch Gewalt gibt, es gibt Tote, mir das unbedingt anzuschauen, aber es ist... Und das ist, glaube ich, auch ein Trick von der Serie, die schafft es immer, obwohl das wirklich so ein ernstes Thema ist, da auch immer Humor noch mit reinzubringen. Also so absurde Situationen, wo du dich fragst, und die sind dann tatsächlich verbrieft. Also dann gibt es Situationen, wo die britische Armee in Nordirland versucht halt die führenden Köpfe der IAA irgendwie dingfest zu machen, schafft es aber nicht. Das Einzige, wen sie festnehmen können, ist der Hund von dem Anführer. Weil sie hoffen, wenn sie den jetzt irgendwie durch die Nachbarschaft streifen lassen, und denn auch der Rory kann niemanden nur ganz so viel Sand und hat er ihnen schon was erzählt. Also den lassen sie dann durch die Nachbarschaft in der Hoffnung, dass der irgendwie auf sein altes Herrchen irgendwie zuläuft und damit eben diesen Anführer ausfindig macht, von dem man nicht weiß, wie er aussieht. Also oder als dann praktisch auch die ersten Frauen in der IAA als Nonnen verkleidet Banken überfallen, um halt Geld für die IAA anzuschaffen. Also sind schon komische Momente drin. Es ist wirklich wahnsinnig gut erzählt. Es ist echt eine herausragende Serie, muss ich sagen. Es ist, also von mir gibt es wirklich die Höchstwertung, was ich nicht gedacht hätte. Also ich wusste, dass das Buch hochgelobt ist, habe es aber nicht gelesen. Also und trotz dieser Momente der Leichtigkeit geht es wirklich um die Geschichte einer Radikalisierung. Leute, die glauben, für das Richtige zu kämpfen, aber auch daran zweifeln, je größer die eigenen Opfer werden, aber auch natürlich, je mehr Opfer es unter den Unschuldigen gibt, den vermeintlich Unschuldigen. Und diese Unterscheidung, da hast du ja gerade gesagt, von wegen, das ist irgendwie heikel, das zu erzählen oder man muss das genau recherchieren. Trotzdem bleibt die Frage, ne? Du hast, für die einen sind es Terroristen, für die anderen sind es Freiheitskämpfer. Und auch wenn dieser Konflikt der IAA jetzt nicht mehr in den Schlagzeilen ist, ist das eine super aktuelle Serie, wo man nur die Namen austauschen muss und ist dann bei ganz aktuellen Konflikten, die um uns herum passieren. Und ich glaube, das kannst du dann sehr universell anwenden.
Spannendes Thema auf jeden Fall. Say Nothing ist ab sofort bei Disney Plus verfügbar.
Ja, und das war's auch schon wieder, würde Melanie jetzt sagen. Wir sind durch, Melanie.
Wir sind durch. Ich bin gerade ganz stolz auf dich. Er wird so schnell erwachsen. Er macht jetzt die Abmoderation.
Genau. Und irgendwann musst du mich dann loslassen. Nein, was ich dich noch fragen wollte, das ist mir im Nachhinein eingefallen, als wir über Say Nothing gesprochen haben. Ich stehe ja total auf diesen irischen Akzent, der auch dann in der Originalfassung super schön rauskommt. Also wenn die wirklich mit diesem richtig dicken irischen Akzent, ich mache das jetzt nicht nach, das kann nur schief gehen, sprechen. Gibt es bei dir irgendeinen Akzent oder einen Dialekt, kann im Deutschen oder auch in einem anderen Sprachen sein, die du irgendwie cool findest, wo du gerne zuhörst?
Gott, ja, ich mag die Briten, das mag ich total gerne. Da das
britische
höre ich
Englisch dann so.
Genau. Was auch aufgrund der Tatsache beruht, dass ich das britische Königshaus sehr, sehr gerne mag und dadurch natürlich auch viele Dokumentationen in diese Richtung gesehen habe, die sich dann damit bewegen. Aber ansonsten, ich bin ehrlich gesagt nicht so der Dialekttyp. Ich kann das auch ganz schlecht auseinanderhalten. Sag mir ein paar Dialekte und kann ja nie sagen, wo die Leute herkommen. Ich bin da nicht so ein Experte für.
Aber könnte auch was Deutsches sein, dass du sagst, irgendwie, du stehst auf Sächsisch oder sowas.
Ich stehe
auf
Sächsisch.
Platt.
Ja, ich habe nichts gegen nichts von all dem. Ich habe mal einen Plattdeutschkurs gemacht. Ich komme aus Norddeutschland und ich habe gedacht, es ist meine Pflicht, einmal einen Plattdeutschkurs zu machen.
Dann mach doch jetzt die Abmoderation auf Platt.
Auf gar keinen Fall. Ich habe mich jedes Mal, wenn ich dran war in dem Kurs, ich habe mich nicht getraut zu reden.
Das ist natürlich eine schlecht für einen Sprachkurs.
Ja, genau. Ja, das kann ich nicht. Nee, es geht nicht. Und dann waren die alle auch so, nee, es geht nicht. Ja, gut. Das sind die Einblicke in meine Spracherfahrung. Nein, ich mache die Abmoderation auf gar keinen Fall auf Platt.
Dann in der nächsten Folge.
In Hamburg sagt man Tschüss. Weißt du, das kann ich. Das kann
in
ich
Hamburg jetzt nochmal sagen. In Hamburg sagt man Digger.
Das warst du. Aber wir können diese Abmoderation jetzt nochmal nutzen, um nochmal kurz auf unsere Weihnachtsfolgen zu verweisen. Ganz dringend.
Unbedingt.
jeweils vor dem 1., 2., 3. und 4. Adventswochenende erscheinen werden. In guter Tradition, wie wir sie jetzt in unserem dritten Jahr mittlerweile haben. Genau, wir freuen uns, wenn ihr reinhört und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr wieder in die nächste Folge reinhört. Immer 1. und 3. Freitag im Monat. Und Micha und ich machen uns jetzt mal an die Planung, weil wir hören uns jetzt noch das ein oder andere Mal in diesem Jahr, würde ich behaupten.
Das stimmt.
Macht's gut. Tschüss.
Digga.
Thank you.